SRF 1.
Regionaljournal Aargau Solothurn. Tour de Suisse ist zurzeit zu lückern. Wir schauen live aufs Rennen. Die Aargauer Lehrer wollen, dass alle heilpädagogischen Schulen zu der Volksschule gehören. Beim Kanton sieht man das anders. Aufschnaufen beim FC Aarau. Der Trainer René Weiler bleibt im Club auch nach dem Aufstieg in die Superliga erhalten. Seit bald einem Jahr haben die Schüler von 12 Solothurner Klassen Tablet-Computer zum Lernen. Das Projekt ist ein Erfolg. Und wir gehen in die Webermühle auf Neuenhof und schauen, wie sich das Image der Gönnerblöcke verändert hat. Das Wetter, morgen wird es 28 Grad warm und sonnig, am Abend kann es gewittern. Am Mikrofon Barbara Meier. Lückere im Bezirk Zurzach ist im Moment im Ausnahmezustand. Lückere ist nämlich heute der Zielort der 5. Etappe der Tour de Suisse. Die Gemeinde hat für den Anlass ein Budget von 160'000 Franken. Mindestens 50 Helfer aus dem Dorf sind heute im Einsatz. Und nachher wird noch bis alle Nacht innen gefestet. Schliesslich gilt die Gemeinde als total velobegeistert. Auf die 5:30 hat man zu Lückere mit der ersten Durchfahrt der Radrennfahrer gerechnet. Heute Nachmittag nach der Zweine sind die am Vierwaldstättersee gestartet. Barbara Golpi von der SRF Sportredaktion ist jetzt live vor Ort zu Lückere. Barbara Golpi, sind die Fahrer schon vorbeigekommen?
Weil sie das erste Mal vorbeikommen. Die Rennsituation hat sich so präsentiert, dass 4 Fahrer in einer Fluchtgruppe voraus sind. Dort sicher der bekannteste, der Stijn de Walde, der Belgier, der schon 2 Mal die Flandern-Rundfahrt gewonnen hat. Allzu gross ist der Vorsprung von diesen 4, aber nicht aufs Feld. 2 Minuten gut ist der Vorsprung. Im Feld natürlich einer vor allem rausgestochen, der Matthias Frank, der Schweizer, der Leader von der Tour de Suisse im gelben Trikot.
Sind denn die Rennfahrer in diesem Spitzengrüppli jetzt auch die Favoriten für den Etappensieg?
Das denke ich eher nicht. Die 4 sind gerade jetzt zum 2. Mal oben beim Zurziberg drüber. Und es geht ja nochmal, kommen wir da zurück auf Lücker und dann geht es nochmal über den Zurziberg. Und ich denke, der Vorsprung von diesen 4 Ausreißer ist doch zu wenig gross, dass sie den durchbringen bis ins Ziel. Und dass es dann wieder zum Zusammenschluss kommt, dass es zum Sprint kommt. Und dann sehe ich dann andere in der Favoritenrolle. Zum Beispiel der Franzose Arnaud Demar, der gestern gewonnen hat. Oder der Slowak, der Peter Sagan, auch schon Etappensieger, heuer an der Tour de Suisse und Frau im letzten Jahr. Oder der Michael Albasini aus Schweizer Sicht, der ja ganz gute Erinnerungen hat, wo vor 6 Tagen der GP Gipigen, der Grosspreis im Kanton Aargau, ganz da in der Nähe Zielankunft war, gewonnen hat.
Barbara Gobbi, Sie sind jetzt ja schon eine Weile vor Ort. Wie ist denn die Stimmung zu Lückere? Ist das ganze Dorf jetzt wirklich so im Velofieber?
Ja, es ist wirklich eine super Stimmung hier im Dorf. Also man merkt das Fieber und man merkt vor allem auch auf dieser Zusatzrunde, wo zu fahren ist, wo natürlich attraktiv ist, dass es hier durchs Zurzibiet durchgeht, das Fahren, nicht, wenn man sie nicht nur einmal sieht, sondern dass man sie mehrmals sieht, vorbeikommen eben auf den Zurziberg. Da sieht man doch sehr viele Leute auch am Streckenrand. Aber man merkt schon, das ist eine Region, wo der Radsport eine sehr grosse Tradition hat und wo die Leute wirklich gerade begeistert sein.
Danke Barbara Golpi von der SRF Sportredaktion live aus Lückere. Tour de Suisse ist natürlich auch weiterhin auf SRF ein Thema. Auf SRF 2 im Fernsehen wird das Rennen übertragen. Zieleinfahrt erwartet man übrigens etwa um 20 vor 7. Und alle Informationen zum Rennen gibt es auch im Internet auf srf.ch. Und jetzt zu den aktuellen regionalen Nachrichten mit der Barbara Mattis.
Der Aargauische Lehrerinnen- und Lehrerverband will, dass alle heilpädagogischen Sonderschulen im Aargau zurück an den Kanton gehen. Darum hat der Verband am Morgen der Regierung eine Resolution übergeben. Wenn private Stiftungen so Schulen führen, dann mache ich mir sich Sorgen, hat der Niklaus Stöckli vom Lehrerverband gesagt. Man will nicht, dass den behinderten Kindern Sachen gelehrt werden, die nicht an die Schulen gehören, zum Beispiel religiöse Weltanschauungen.
Ich glaube, es ist ein höchstes Gut, dass die öffentliche Schule religiös neutral ist. Ich glaube, das gewährleistet auch, dass alle Eltern unabhängig von ihren religiösen Vorstellungen ein Vertrauen haben in die öffentliche Schule und das darf nicht geritzt werden.
18 von den 29 heilpädagogischen Sonderschulen im Kanton Aargau werden von privaten Stiftungen geführt im Auftrag vom Kanton. Was der Kanton zu der Forderung vom Lehrerverband sagt, das hört ihr später in der Sendung. Erleichterung beim FC Aarau. Der René Weiler bleibt definitiv Trainer vom Aarauer Club, auch in der nächsten Saison, wo man ja neu in der Super League spielt. Wir sind froh über den Entscheid vom Erfolgstrainer Weiler, sagt der FC Aarau Sportchef Urs Bachmann.
Das erleichtert
fördert man einerseits, dass wir mit dem René Weiler weiter zusammenarbeiten können, weil er ist wirklich ein guter Trainer. Und zum anderen, jetzt gerade, wo wir aufgestiegen sind, einen neuen Trainer zu suchen, das wäre ein denkbar unglücklicher Zeitpunkt.
Der René Weiler selber will heute keine Stellung nehmen. In den letzten Tagen ist er als Favorit gehandelt worden für einen Trainerposten bei GC, bleibt jetzt aber eben beim FC Aarau. Die römisch-katholische Landeskirche vom Kanton Aargau ändert die Regeln beim Finanzausgleich zwischen den Kirchengemeinden. Das hat die Frühlingssynode der Landeskirche den Nachmittag einstimmig entschieden. Der Grund, seit es die aktuellen Finanzausgleichsregeln gibt, haben überhaupt keine Kirchengemeinden mehr fusioniert, weil sie sonst finanziell Hingerzeit gemacht hätten. Das will man jetzt mit der neuen Regelung ändern. Die ist angelehnt als Finanzausgleichsmodell der politischen Gemeinden im Kanton Aargau. Seit Anfangsmonat kann man im Kanton Solothurn neu über das Internet seine Zivilstandsurkunde bestellen. Wer also zum Beispiel einen Auszug aus dem Zivilstandsregister oder eine Todesurkunde braucht, der kann die neu zu jeder Tags- oder Nachtzeit online bestellen. Der Service geht auch im Ausland. Das zuständige Zivilstandsamt schickt einem die Urkunde per Post. Unglücklicher Vorfall heute am ungewöhnlicher Vorfall heute Morgen nach der 8. Solothurn. Der Zug von Genf auf Zürich, der gerade in den Bahnhof Solothurn einfahren wollte, musste auf der Aarebrücke anhalten wegen einem Schwan. Die rund 400 Passagiere und Pendler am Bahnhof Solothurn mussten eine Viertelstunde warten. Man bremse, wenn immer möglich, wenn ein Tier auf den Gleis sei, heisst es bei der SBB. Mit Schwänen hat man bis jetzt keine Probleme gehabt, auch wenn Experten bestätigen, dass es in der Region Solothurn einen Haufen Schwäne gibt.
Mit diesen Themen geht es weiter im Regionaljournal Aargau Solothurn. Solothurner Schüler, die mit dem iPad lernen, das Projekt ist nach einem Jahr ein voller Erfolg. Und das Historische Museum Baden widmet sich den Gönerblöcken, die man in der ganzen Schweiz sieht. Wir sind zum neuen Hof in einer Siedlung vorbeigegangen. Jetzt aber zuerst zu den Aargauer Lehrern. Der Aargauische Lehrerverband will, dass alle heilpädagogischen Sonderschulen wieder zurück zum Kanton kommen. Wir haben es gerade vorher gehört. 18 von 29 Aargauer Sonderschulen werden heute von privaten Stiftungen geführt. Das sei eine Gefahr für die Kinder, findet der Lehrerverband. Der Kanton reagiert gelassen. Christian Salzmann.
Christine Henke ist beim Kanton Aargau für die Sonderschulen zuständig. Dass es bei den staatlichen Sonderschulen und denen, die privat geführt werden, Unterschiede gebe, wie es der ALV behauptet, dem widerspricht sie vehement. Das sei gar nicht möglich.
Ob privat oder öffentlich-rechtlich geführt, wir geben nicht die gleichen Vorgaben. Alle haben sich auch Qualitätsprüfungen zu unterziehen. Sie haben für die Lehrpersonen, sich an die gleichen Anstellungsbedingungen zu halten. Sie haben auch die Vorgabe, mit der Regelschule vor Ort möglichst zusammenzuarbeiten. Also das ist gleich, wie auch immer der Träger, ob der privat oder öffentlich ist.
Aber eine Sorge vom Lehrerverband sticht schon raus. Nämlich die, dass in privaten Sonderschulen könnten religiöse Inhalte zum Thema werden, wo dort gar nichts zu suchen hätten. Da würde man als Kanton aber nicht lange zuschauen, so Christine Henke.
Bedenken muss man immer ernst nehmen, wenn sie da sind, natürlich grundsätzlich. Aber die Bedenken sind nicht gerechtfertigt. Also wenn da irgendwelche Ideologien vermittelt würden, die ausschlagen auf irgendeine Art, dass wir dann da als kantonale Aufsichtsstelle würden intervenieren.
Im Kanton arbeiten wir schon seit Jahren bestens mit den privaten Stiftungen zusammen, die Sonderschulen durchführen. Probleme hat es noch nie gegeben. Wir können eigentlich gar nicht wirklich nachvollziehen, warum das der Lehrerverband jetzt plötzlich mit so einer Forderung daherkommt. Und auf die Frage, ob es denn überhaupt möglich wäre, die Sonderschulen alle wieder zu verstaatlichen, weiss die Leiterin von der Abteilung Sonderschulen, Heim und Werkstätten nicht gerade eine Antwort. Es wäre auf jeden Fall eine Riesengeschichte, sagt sie, und sicher nicht sinnvoll.
Die Resolution mit den knapp 2800 Unterschriften ist jetzt bei der Aargauer Regierung. Die gibt dann eine Antwort, das dürfte aber bis nach der Sommerferien gehen, heisst es auf Anfrage. Seit bald einem Jahr läuft im Kanton Solothurn das Projekt iPad an den Schulen. In 12 Klassen haben alle Schüler ein iPad, das sie im Unterricht, aber auch privat brauchen. Sie lesen, schreiben, präsentieren oder machen Musik mit diesen Tablet-Computer. Es ist der grösste solche Versuch in der Schweiz. Begleitet wird das Projekt vom Andi Schär von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Der Alex Moser hat mit ihm geredet.
Andi Schär, was ziehen Sie jetzt für eine Bilanz nach einem Jahr iPads an 12 Solothurner Schulen? Also insgesamt können wir eigentlich durchaus eine positive Bilanz ziehen. Die Schülerinnen und Schüler in der Primarschule und auch in der Sekundarstufe 1, die am Projekt teilnehmen, die arbeiten intensiv damit, brauchen sie im Unterricht einfach als Arbeitsmittel, als selbstverständliches Arbeitsmittel. Sie machen es auf, sie legen es weg, sie brauchen es. Von dem her gesehen ist es durchaus positiv und hat natürlich gewisse Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass es zu wenig Apps hat auf der Sekundarstufe 1, die man könnte brauchen, aber im Grossen und Ganzen positiv.
Warum macht es pädagogisch Sinn, ein iPad einzusetzen?
Weil das Gerät, das kann ich einfach im Unterricht als wie ein Heft brauchen. Ich kann es aufklappen, es startet sofort. Ich kann es zuklappen, es ist abgestellt. Ich kann es unter den Tisch tun, es ist gerade weg. Also es ist ein Gerät, das sich eigentlich nicht aufdrängt. Und von dem her gesehen ist es eben auch ein Gerät, wo man sehr gut kann miteinander kommunizieren. Also ich kann etwas ins Netz hineinstellen. Der andere kann das gerade anschauen. Ich kann anderen etwas zeigen dort drauf. Also es ist ein Mittel, ein digitales Mittel, das den Unterricht bereichert.
Aber die Noten werden durch das auch nicht besser?
Also die Noten haben noch selten etwas mit einem Medium zu tun gehabt, sondern das ist ein Zusammenhang, der mit Unterricht zu tun hat, der damit zu tun hat, dass ich lehre. Und lehren muss ich auch mit dem iPad, da komme ich gar nicht drum herum. Also das ändert sich von dem her gesehen nicht, wenn ich ein Medium habe.
Warum soll man sich denn anschaffen als Schule?
Also der eine Teil ist sicher, wenn ich jetzt das Vergleich mit Laptops, habe ich mit geringeren Kosten habe ich eigentlich mehr Geräte zur Verfügung. Das ist einmal der eine Teil. Der andere Teil ist, dass es eben im Unterricht sehr gut kann integriert werden und ich kann mit dem auch auf einen Schlag mehr Schülerinnen und Schüler erreichen.
Es gibt Schulen, die sagen, wir müssen nicht jedem Hype noch rennen, oder? Man hat Notebooks sowieso schon lange, aber auch die Netbooks sind einmal in gewesen, jetzt das iPad und morgen vielleicht wieder etwas ganz anderes.
Das mit dem Hype, das hat natürlich sicher etwas für sich. Jetzt kann man auch davon ausgehen, dass Schulen von Zeit zu Zeit ihr ICT-Konzept überdenken müssen. Die Geräte werden älter, sagen wir nach 4, 5 Jahren muss man denken, wie gehen wir weiter. Und dann lassen wir sich da natürlich orientiert, was ist im Moment aktuell, was ist auf dem Markt, was wird gebraucht, was macht im Unterricht Sinn. Und dann aufgrund von dem die Beschaffung macht, das erscheint mir eigentlich logisch. Und das ist nicht immer Hype nachgrenzt, sondern einfach sich an der Realität orientiert.
Jetzt nach einem Jahr Studie, was denken Sie, was müsste denn passieren? Jetzt müssen alle Schulen sich iPads zulegen.
Also es ist sicher so, dass wir nicht eine Empfehlung machen, sie sollen jetzt irgendwie Tablet-PCs oder also PCs oder iPads anschaffen. Es geht eigentlich mehr darum zu überlegen, was ist, wenn man ein neues Konzept macht, auch neue Beschaffungen macht, was macht im Moment didaktisch Sinn? Und ein Resultat von dem Versuch ist, dass man mit mobilen Geräten, sei das iPads, sei das Tablet-PCs, dass man da durchaus gut kann in Schulen umgehen und dass das auch Sinn macht, in Kombination zum Beispiel mit Laptops, das so anzuschauen.
Das Projekt und die Studie, die dazu läuft, sind übrigens nicht von einer Firma gesponsert. Auch die Geräte hat der Kanton Solothurn selber gekauft und nicht von der Firma Apple bekommen. Weil das Projekt so gut läuft, wird es jetzt um ein Jahr verlängert. SRF 1, jetzt ist es 17 Minuten vor 6. Ausländerghetto, billiger Plattenbau, man hört viel Schlechtes über die Siedlung Webermühle zu Neuenhof. Gebaut hat die in den 70er Jahren Ernst Göhner AG. Eine Ausstellung zu Baden zeigt jetzt, wie die riesigen Göhner-Überbauungen entstanden sind und vor allem räumt die Ausstellung mit den Vorurteilen auf. Sie zeigt nämlich auch, dass man von den Göhner-Bauten viel lernen kann. Was genau, das hat Stefan Ulrich bei einem Besuch in der Überbauung Webermühle zu Neuenhof herausfinden.
Riesig ist sie, die Siedlung. Fast 400 Wohnungen in verschiedenen Türmen, 10 bis 12 Stück hoch. 1500 Leute leben hier, ein bisschen ausserhalb von Neuenhof. Einer von ihnen, ein älterer Mann, pensioniert. Sein Name sei nicht wichtig. Er erzählt, warum er vor 5 Jahren in die Webermühle gezogen ist.
Ja, eben die Lage. Und wenn man ein bisschen älter ist, sollte man ein bisschen wohnen, wo man unter den Leuten ist. Nicht so ein bisschen neben draussen, wo wir dann verloren sind, oder? Und dann habe ich hier noch einen Garten, das ist etwas sehr Schönes. Ja, das ist jetzt mein Hobby. Ich bin jeden Tag im Garten oben. Mein Garten ist jetzt ungefähr 80 Quadratmeter. Ist mir jetzt noch fast, am Anfang war es zu viel, aber jetzt ist mir dann bald zu wenig. Und ich säe alles selber, in der Wohnung, auf dem Balkon und nachher im Garten aufsetzen.
Man sieht schnell, wo der Gärtner wohnt. Sein ganzer Balkon ist mit Töpfen überstellt. Sogar an der Decke hängen die Pflanzen. Schon seit 29 Jahren wohnt Christina Hockenmeier in der Webermühle. Sie ist begeistert von der Natur rund um die Siedlung. Von ihrem Balkon sieht sie direkt auf die Limmat.
Da unten hat es ein kleines Insel, das ist jetzt leider da ja schon zweimal ist das Schwanenpaar gestört worden beim Brüten wegen dem Hochwasser. Wir haben vis-à-vis im Wettigerport Graureiher, die sind voran im Klosterrütti oben gewesen, aber dann haben sie eine Tanne umgeschlagen. Und die Tannen sind dort übergezügelt. Die sind alle auch dort, hat es Nester.
Die Webermühle hat man bewusst im Grünen gebaut, ausserhalb vom Dorf Neuenhof. Entstanden ist die Siedlung am Ende der Hochkonjunktur. Wohnungen seien damals dringend nötig gewesen, erklärt der Historiker Fabian Furter.
Ich muss mir vorstellen, die 60er Jahre, wo die Wirtschaft brummt, wo der Arbeitsmarkt ausgerechnet ist, wo das erste Mal im grossen Stil aus südlichen Ländern Fremd- oder Gastarbeiter in die Schweiz kommen und sich der Mittelstand plötzlich bessere Wohnungen kann leisten und die Wohnungen auch nachfragt. In diesem Umfeld wird wahnsinnig viel gebaut, wird wahnsinnig viel Wohnraum auch geschaffen. Es ist auf dem Höchststand Anfang 70er Jahre werden in der Schweiz 80'000 Wohnungen im Jahr gebaut. Das ist doppelt so viel wie heute. Also es ist doppelt so viel wie heute und wir reden heute ja auch von einem riesen Boom, oder?
Im grossen Stil hat damals die Zürcher Baufirma Ernst Göhner AG angefangen, Wohnungen zu bauen. Der ehemalige Göhner-Direktor Robert Rietiker hat vor ein paar Jahren in einer Fernsehsendung gesagt:
Trotzdem hat der Bundesrat einmal eine Sitzung einberufen mit ein paar wichtigen Bauleuten, also Produzenten, auch mit Banken, mit Versicherungen, um zu schauen, was können wir machen gegen die Wohnungsnot und Mietzinsnot. Der Göhner war selber dort und er ist retourgekommen und hat gesagt, jetzt machen wir etwas da, jetzt machen wir das auf unsere Art. Wir wollen im Jahr 800 bis 1000 Wohnungen bauen. Um das Ziel zu erreichen, müssen wir die Produktion rationalisieren. Wir haben gesagt, wir wollen pro Krangruppe 4 Wohnungen im Tag erstellen.
Und so ist dann eben auch die Webermühle entstanden. Wie der industrielle Wohnungsbau funktioniert hat, schildert der Historiker Fabian Furter.
Ich vergleiche es gerne mit Lego, auch wenn es nicht ganz eins zu eins verhebt. Aber man muss sich vorstellen, es wird in einer Fabrik werden raumgrosse Betonplatten vorfabriziert. In diesen Betonplatten, also sei es die Wände, sei es die Böden, sei es die Decken, in diesen Wänden integriert ist bereits die Isolation, also da ist 4 cm Sagex zwischen ihnen gegossen worden. In diesen Wänden vorintegriert sind bereits Aussparungen, Verfeister, ist bereits integriert die ganze elektrische Verkabelung. Und man hat die Elemente auf Lastwagen auf Baustelle gefahren und hat sie dort direkt verbauen. Und fertig. Also, man hätte nur noch streichen quasi oder tapezieren.
Die Webermühle ist also eine Plattenbausiedlung. Und in dieser wohnt eben schon lange auch Christina Hockenmeier. Sie kann sich noch an Bau erinnern.
Als ich damals noch Schaffhäuser war bei der BBC, hast du so mehr oder weniger oben abschauen, wie das entstanden ist, da zum Teil.
Das haben Sie noch gesehen, gehabt, ja?
Ich habe mir in das Loch gewonnen. Und dann, wo Freunde und ich unsere Wohnungen zusammengelegt haben, jedes hat eine Zweizimmerwohnung gehabt, dann haben wir rund um die Baden geschaut. Wir haben keine Wohnung gefunden, die unseren Möbelplatz hatte. Dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir mal hier runter.
Dann sind Sie in das Loch runtergezogen.
Wir sind in das Loch gezogen und uns gefällt es in diesem Loch.
Dass Christina Hockenmeier selbstironisch von einem Loch redet, ist kein Zufall. Die Webermühle hat nämlich schon bald einen schlechten Ruf gehabt. In den 60er Jahren war man noch froh, dass die Ernst Göhner AG massenhaft Wohnungen gebaut hat. Später hat das dann gekehrt. Es hat viel Kritik gegeben an dieser Art von Bauen. Es gehe nur ums Geld. Solche Riesensiedlungen seien asozial, es seien Ausländerghetto. In einem Dokumentarfilm aus den 70er Jahren tönt es so.
Die Kinderzimmer sind 11 Quadratmeter groß und entsprechen der Minimalnorm der Bauvorschriften eines Zimmers für 2 Kinder. In einem Zimmer für 2 Kinder gibt es mindestens 2 Betten, einen Tisch, einen Schrank oder eine Kommode, eventuell noch ein Gestell. Bleibt eine Spielfläche von 3 bis 4 Quadratmetern. Das entspricht dem Grab eines Toten auf dem Friedhof. Es ist wesentlich weniger, als Tierschutzverbände ihren Hunden einräumen. In den neuen Siedlungen am Rand der Städte wohnen besonders viele kinderreiche Familien. Nicht selten also teilen mehr als zwei Kinder während ihrer frühen Kindheit eine Spielfläche von der Größe einer halben Isolierzelle für Strafgefangene.
Heute hört man diese Kritik praktisch nicht mehr. Schlecht gebaut sind die Gönersiedlungen nämlich nicht. Beurteilen kann das zum Beispiel der Handwerker Yannick Pontis, der momentan gerade in der Webermühle arbeitet.
Die Wohnungen sind wirklich sehr grosszügig geschnitten und man hat mehr als genug Platz. Also die ganz kleinen Wohnungen hier sind eigentlich sehr hell und wirklich gross. Es ist nicht so, dass man sich beengt fühlt. Es ist sicher ein guter Bau, es ist nicht schlampig geschaffen worden. Es ist halt so, dass es ein Betonbau ist und durch das macht man ja heutzutage nicht mehr so, weil der Schall überteilt sich einfach überall.
Auch die Planer sehen die Webermühle wieder mit ganz anderen Augen als noch in den 70er und 80er Jahren. Heute ist das verdichtete Bauen ein grosses Thema und da können wir von den Gönersiedlungen sehr viel lernen, sagt der Historiker Fabian Furter.
Es ist auch offensichtlich, dass sehr viel investiert worden ist in die Konzeption von diesen Siedlungen im Sinn von Privatheit. Und das haben uns auch die Planer bestätigt, die damals beteiligt gewesen sind, dass sie staunen, wenn sie durch heute baut man wieder Grosssiedlungen. Und sie haben uns ein bisschen mit Bedauern gesagt, sie laufen durch die neuen Siedlungen und staunen, dass die nichts gelernt haben von dem, was sie an Innovationen beitragen haben, also Siedlungskonzept. Wir bauen heute ganz schöne architektonische Siedlungen, aber wir schauen einander auf Balkon oder man konzipiert Innenhöfe, wo man aus 300 Wohnungen in die Innenhöfe schaut, wo es nie eine Nischen hat für Kinder, wo es nie so den Gestaltungswillen hat im Sinn von, dass man sich auch wohlfühlt an diesen Ort. Das ist heute sehr häufig viel zu architektonisch, viel zu durchdesignt und da tut man gar nicht mehr gefallen damit.
Die Diskussionen um Architektur und Design interessieren unseren Hobbygärtner und Bewohner von der Webermühle nicht. Er ist nur eins. Zufrieden.
Mir gefällt es da, ja. Da hat man immer Kontakt mit den Leuten. Und schon wegen dem Garten. Man will also da nicht mehr weg.
Die Ausstellung «Göhner wohnen», die Plattenbausiedlung der Ernst Göhner AG, kann man ab morgen sehen im Historischen Museum Baden. Sie dauert bis Anfang September. Bei uns im Internet, srf.ch, dort unter News, finden Sie den Link zu der Ausstellung und auch eine Galerie mit Bildern von der Überbauung Webermühle. Momentan wird die ganze Siedlung übrigens komplett renoviert. Themen vom Tag in der Zusammenfassung. Der Aargauische Lehrerverband will die heilpädagogischen Schulen nicht privaten überlassen. In einer Resolution fordern die Lehrer, dass die heilpädagogischen Schulen wieder alle zu der Volksschule gehören und nicht etwa wie jetzt von teils christlich prägten Stiftungen geführt werden. Beim Kanton sieht man dagegen keinen Handlungsbedarf. Aufschnaufen beim FC Aarau. Der Trainer René Weiler bleibt dem Verein auch nach dem Aufstieg in die Superliga erhalten. Heute ist rausgekommen, dass der René Weiler nicht etwa zu GC wechselt, wie viele vermutet haben, sondern auch nächste Saison Aarau trainiert. Der FC Aarau reagiert auf diesen Entscheid erleichtert. Im Kanton Solothurn gibt es seit bald einem Jahr 12 Klassen, wo alle Schüler ein iPad haben, zum Lernen und zum Aufziehen machen. Es ist der grösste solche Versuch von der Schweiz. Und die Projektleiter die sind sehr zufrieden, darum wird das Ganze jetzt nochmal ein Jahr verlängert. Wir sind beim Blick aufs Wetter. Die Prognose hat der Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Es gibt noch einen Abend zum Geniessen, es bleibt wild und die ganze Nacht durchtrocken. Morgen starten wir mit blauem Himmel in den Tag. Nur ganz lokal kann es ein bisschen Bodennebel haben, wo aber schnell weggeht. Der Tag durch ist es dann ziemlich sonnig. Gegen Abend und in der Nacht kann es zum Teil regnen oder auch gewittern. Vor allem im Jura-Südfuss, aber auch im Fricktal gibt es noch stürmische Windböen. Temperaturen steigen kräftig an, es gibt 27 bis lokal sogar 29 Grad. In der Nacht auf den Freitag ist es zum Teil noch nass, am Freitag selber hat es dann am Morgen noch ein paar Nebelfetzen rum, dann wird es im Laufe des Tages aber immer freundlicher, die Sonne zeigt sich immer wieder, es wird aber nicht mehr ganz so warm, es gibt noch so um die 22 Grad.
Das war das Regionaljournal Aargau Solothurn. Verantwortlich für die Sendung Christian Büchli, am Mikrofon Barbara Meier. Das nächste Mal hören Sie die aktuellen Nachrichten aus der Region morgen Morgen um 6:30 hier auf SRF 1. In der Zwischenzeit können Sie auch auf srf.ch unter der Rubrik News schauen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.